Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Der Sommer Grand Prix 2023 ist beendet und das Finale in Klingenthal hat uns ja ziemlich viel Gesprächsstoff geliefert und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow. Ich bin Luis Holuch von skispringen.com, habe ein arbeitsreiches Wochenende hinter mir, freue mich aber mit jemandem über die Ereignisse von Klingenthal zu sprechen, der sich dort richtig gut auskennt, weil sie sehr viel Zeit ihres Lebens dort verbracht hat. Natürlich unsere Expertin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo Luis, schön wieder dabei zu sein.
Ja, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, wir haben sehr viel zu besprechen und das bei nur 3 Wettkämpfen. Deswegen würde ich sagen, wir legen auch direkt los mit dem Wettkampf, der am längsten gedauert hat. Das Einzel der Frauen am Samstag. Nach 2 Stunden und 5 Minuten wussten wir dann endlich, wer eigentlich gewonnen hat. Was ja eigentlich so die Kernfrage im Skispringen sein sollte. Und bis es soweit war, ist ziemlich viel passiert. Ema Klinitz hat dieses Springen gewonnen, 0,8 Punkte vor Nika Krishna und ist damit die einzige Siegerin im neuen Reglement abseits von Nika Krishna. Jacqueline Seifritzberg aus Österreich wurde Dritte, zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder ein Podium für sie im Sommer Grand Prix. Aber wenn man sich die Ergebnisse so anschaut, 35 Punkte zwischen Seifritzberger und den beiden Sloweninnen, das war schon eine Machtdemonstration von den beiden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber man muss wirklich der Jacqueline sagen, die hatte mit Abstand so im, sag ich mal, bescheidesten Wind, beziehungsweise gar keinen Wind. Also wenn man jetzt das nur anhand der Punkte sieht und bei Emma und Nika sind einfach mal fast minus 20 Punkte Windpunkte abgezogen worden. Also das heißt, Emma hatte fast knapp 2 Meter Aufwind und Jackie nix und das auf einer großen Schanze. Also sind die Sprünge schon sehr, sehr viel wert von der Jackie. Und deswegen ist jetzt vielleicht auch dieser extreme Unterschied, aber ich glaube, dass Jackie sogar näher dran ist, als wie es jetzt die Ergebnisse widerspiegelt.
Unterm Strich natürlich auch ein schönes Ausrufezeichen von ihr und ja auch nicht der erste Podestplatz im Sommerverlauf. Sie hat ja bei den European Games auch sehr überzeugt und auch die Goldmedaille gewonnen im ersten Wettkampf. Unterm Strich Nika Krishna, souveräne Sommersiegerin, ja, 6 der 7 Springen gewonnen. Auch wenn es natürlich noch ein bisschen hin ist bis zum Winter, kann man schon sagen, die ist in einer sehr guten Form und gehört damit auch zum Favoritenkreis für die Weltcup-Saison, oder? Siehst du das anders?
Ja, wir haben uns ja letztes Jahr nach Klingenthal auch schon weit rausgelehnt mit den Sloweninnen, mit Urša. Jetzt von abhängig, ob sie dann verletzt war oder nicht. Ich würde schon sagen, aber es sind dann doch noch knapp 2 Monate. Auf Schnee ist es dann doch noch mal ein bisschen was anderes, aber ich denke, dass sie auf jeden Fall eine große Rolle mitspielen wird. Wenn jetzt natürlich in den 2 Monaten nichts passiert, es sind dann doch noch 2 Monate, gerade für die Frauen. Das ist schon noch mal eine lange Zeit im Skispringen.
Ja, sind wir sehr gespannt, was in der Zwischenzeit passiert und werden das natürlich auch für euch im Auge behalten, gar keine Frage. Jetzt ja, habe ich diesen großen Abstand zwischen Platz 2 und 3 angesprochen, aber es gab da ja eine, die eigentlich auch mit in der Verlosung war, nämlich Alexandria Lutit aus Kanada, spätestens seit den Weltmeisterschaften und ihrem Gold dort kein unbeschriebenes Blatt mehr, was das Skispringen angeht. Die hat nach dem ersten Durchgang sogar geführt und ist dann leider im zweiten Durchgang gestürzt. Es war erst ein bisschen unklar, waren es jetzt die Bedingungen, war es vielleicht auch ein Fehler von ihr. Aber man kann dann, glaube ich, schon sagen, da hat ihr die Windböe oben über dem Eck ziemlich fies mitgespielt. Aber man muss sagen, sie hat es wirklich sehr gut abgefangen, sehr gut reagiert, auch wenn man sich die Bilder nochmal anguckt und ist dann ja auch selbstständig ja, wieder aus dem Auslauf hinaus. Aber das, du sagst es gerne so oft und so schön, dass das macht schon was mit einer Springerin. Aber was kann das denn mit so einer Springerin machen?
Darf ich ja nicht mehr sagen. Nein.
Jetzt nicht mehr, ja.
Ja, es kommt eben darauf an, ob sie nochmal die Möglichkeit hat, gleich dann, also das hat sie an dem Tag natürlich nicht gehabt, danach nochmal zu springen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie vielleicht im Mixteam nochmal die Chance genutzt hat. Erstmal kann man ja sagen, man kann froh sein, dass sie sich da nicht weiter verletzt hat. Das hätte ja auch noch ganz anders ausgehen können. Man hat schon öfters solche Sprünge gesehen, die dann abgerudert worden sind und gerade, wo man eigentlich gerade rausgesprungen ist und man oben genau auf den Hang knallt. Ich denke mal, das ist das einzig Positive jetzt daran. Ja, ich hoffe, sie steckt das weg. Sie ist noch sehr jung. Wenn sie jetzt vielleicht gleich irgendwo wieder trainieren kann, dann geht es meistens ja, oft kommt das ja später dann, wenn man vielleicht auch unsichere Sprünge hat oder mal wieder so schwierige Windbedingungen sind oder man eh schon kleine Fehler hat, dann erinnert man sich eher an solche Stürze und an solche Ereignisse. Meistens ist, umso älter man wird und umso länger dabei ist, umso mehr kommt, dann wird das Fass gefüllt, wenn was dazu kommt. Deswegen hoffe ich und denke ich, dass sie das noch ganz gut wegstecken wird. Sie hat ja auch klingt halt wirklich eine spitzen Form gehabt, hat man ja schon in der Quali gesehen. Und ich denke, unter normalen Bedingungen, Umstände hätte sie vielleicht auch um den Sieg mitspringen können, weil sie hat ja auch geführt nach dem ersten Durchgang und das auch mit fast Schanzenrekord.
Ja, und das Positive ist, das noch zu erwähnen, sie ist ja trotzdem Dritte in der Gesamtwertung geworden. Natürlich auch ein schöner Erfolg für sie. Blicken wir auf das Team Deutschland. Ich würde sagen, täglich oder wöchentlich grüßt das Murmeltier, zwei Springerinnen in den Top 10 mit Selina Freitag und Katharina Schmid als Fünfte und Zehnte. Ich denke mal unterm Strich, und so hat es ja Bundestrainer Maximilian Mechtl auch durchklingen lassen, das deutsche Mannschaftsergebnis vor allem für die Umstände und für den aktuellen Zeitpunkt doch sehr in Ordnung.
Ja, würde ich schon sagen, aber danach ist halt die Lücke schon ziemlich groß. Da bin ich mal gespannt, ob sie da wirklich das noch schaffen bis zum Winter, also zumindest bis zum Beginn der Saison, das zu schließen. Selina hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich fand die Quali und so, das hat mich gar nicht so überzeugt, aber dass sie dann doch den starken fünften Platz belegt hat, zeigt eigentlich auch die letzte Saison, wie sie immer war, immer konstant, ganz weit vorne, vielleicht noch nicht ganz, ganz weit, aber das kann ja dann diesen Winter passieren wieder. Und ja, Katharina, denke ich mal, die ist so lange dabei, die wird das einzuordnen wissen. Erster Sprung hat mir natürlich wesentlich besser gefallen, aber man muss auch sagen, sie hatte jetzt auch nicht den besten Wind. Ich möchte ja nicht immer alles auf Bedingungen schieben, aber ich denke mal, gerade in dem Springen, was ja doch sehr entscheidend war, wo einige doch sehr viel Aufwind hatten und manche fast gar keinen Wind, und da gehörte nun Katharina nun mal dazu, muss man die Sprünge schon nochmal anders einordnen. Und ich denke, wenn sie ein bisschen Unterstützung kriegt, dann ist sie auch einfach mal gleich 10 Meter weiter und dann ist sie auch unter die Top 5, Top 6.
Und damit natürlich auch da, wo sie sich selber nach ihrem eigenen Verständnis sieht. Aber ja, was man so von ihr sieht und hört, ist sie ganz zufrieden mit der Vorbereitung. Ich denke mal, da wird jetzt auch dieser 10. Platz erstmal nichts dran ändern. Und damit kommen wir eigentlich zum größten Gesprächsthema, was dieses Springen begleitet hat. Denn ja, ich kann es mal wieder sagen, auch wenn ich schon sehr viele Springen in meinem Leben gesehen habe, sowas habe ich dann doch auch noch nicht gesehen. Es gab. Zwischenzeitlich waren es drei Disqualifikationen. Jetzt im Nachhinein sind wir bei einer Disqualifikation und zwei Did Not Starts, also zwei Springerinnen sind nicht an den Start gegangen. Und dazu haben wir natürlich auch Einsendungen von euch bekommen, ob wir das Ganze nochmal aufdröseln können. Also die Disqualifikation als solche und das Problem mit der Ampel wurde auch angesprochen. Ich kann jetzt schon mal sagen, Problem mit der Ampel gab es nicht, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Aber vielleicht mal ganz grundsätzlich, und das ist ja auch was, was du super erklären kannst, weil du bist oft genug in der Situation gewesen. Wie ist das denn in schwierigen Bedingungen? Verlässt man sich als Springerin, wenn man oben auf den Balken sitzt, ausschließlich auf das Fahnenzeichen des Trainers oder hat man die Ampel selber auch noch im Blick, vor allem wenn sie dann runtertickt, wenn sie grün ist?
Also bei uns war immer die Abmachung, ich bin ja, sage ich mal, die letzten Jahre lange unter Andreas Bauer gesprungen. Er hat auch gesagt, er winkt wirklich nur ab, wenn er uns das zutraut. Ich glaube, die Situation war bei mir nie, dass er nicht abgewunken hat, aber ich glaube, sie war schon ein paar Mal knapp. Und es ist natürlich auch immer eine Formsache von der Springerin dann zu dem Zeitpunkt. Ich glaube aber, er hat es schon mal bei jüngeren Athletinnen dann diese Variante gewählt. Aber es ist natürlich auch für den Trainer immer schwierig. Was macht er jetzt? Es geht ja doch um Punkte. Ich meine, das war jetzt nur ein Sommercompris, da ist man vielleicht mal noch eher, dass man sagt, ich winke jetzt nicht ab. Aber ich glaube, wenn der Andreas Bauer damals bei mir nicht abgewunken hätte und es nicht gerade um Olympische Spiele oder irgendwas geht, dann wäre ich auch nicht losgefahren. Aber das ist immer einfach gesagt. Aber klar, eigentlich verlässt man sich auf den Trainer, sonst hätte er nicht die Fahne in der Hand und gibt eigentlich das Startsignal. Es ist bestimmt auch ein sehr komisches Gefühl, wenn die Ampel runtertickt und man weiß, was denn nun? Und bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich dann nicht doch einfach losgefahren werde. So ehrlich bin ich jetzt auch im Nachhinein. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber er hat ja seine Gründe. Es kann ja auch sein, dass irgendwas in der Spur liegt oder es unten irgendwas ist, was wir als Springerin gar nicht sehen, dass es gar nicht mit dem Wind zu tun hat. Also sollte man schon auch dann wirklich auf den Trainer vertrauen. Ich denke mal, fast jede Athletin hat auch so ein Abkommen mit ihrem Trainer.
Das ist nämlich das, was ich mir dann so gedacht habe, so als Springerin oder Springer, wenn du da oben sitzt, den besseren Überblick. Allein aufgrund des Windmonitors hat ja nun mal der Trainer. So, das heißt, Dadurch hast du ja schon mal eine gewisse Vertrauensbasis und deswegen finde ich es auch extrem spannend, diese drei Fälle mal zu betrachten. Ich würde sagen, wir gehen sie Schritt für Schritt oder beziehungsweise einzeln durch, weil sie muten sehr ähnlich an, sie sind aber doch ziemlich unterschiedlich, finde ich. Also aufgepasst und zugehört, hier kommt Soko Klingenthal mit Hauptkommissarin Gressler und Forensiker Holoch oder die Klingenthal-Cops, nennt es, wie ihr es wollt. Der erste Fall ist Erin Maria Quandal. Da gibt es eine Vorgeschichte. Sie saß im ersten Durchgang schon auf dem Balken und ist dann auch wieder runtergegangen. Aber nicht, weil es ein Problem mit der Ampel gab oder weil ihr Trainer nicht abgewunken hat, sondern es lag eine Schraube im Anlauf. Und das ist ja erstmal ein komischer Moment auch. Und da wurde erstmal geprüft, wo kommt die eigentlich her? Nicht, dass sie zu ihrer eigenen Ausrüstung gehört und am Ende verliert sie vielleicht einen Ski oder so. So, dann aber im zweiten Durchgang saß sie auf dem Balken und wurde von Trainer Christian Meyer gar nicht abgewunken. Also er hat die Uhr einfach runterticken lassen und als dann das rote Signal kam, ist sie runtergerutscht und Meyer hat es im Nachhinein begründet, hat gesagt, er empfand die Bedingungen als nicht regulär. Konsequent von ihm, unterm Strich.
Ja, denke ich schon, weil er weiß ja, was er seinen Athleten zutrauen kann. Und er wird sich auch sagen, das ist jetzt ein Sommercompris auf einer großen, schwierigen Schanze, muss man auch sagen. Und er möchte nicht seine Athletin vielleicht da irgendwas riskieren oder verunsichern. Also hat er sich dafür entschieden, ich nehme sie raus. Ich meine, sie ist auch erst 22 Jahre. Und ich glaube, da gibt es andere Situationen, wo man dann vielleicht eher mal sagen muss, ich lasse jetzt doch runter, weil es vielleicht eine Weltmeisterschaft ist oder noch um eine Quali geht. Und ich denke, da, das hat irgendwo auch Mut bewiesen. Und wir hatten ja auch schon mal solche Springen, wo ich glaube, sogar bei den Männern, wo viele da nicht mehr runtergesprungen
Ja,
sind.
ja.
Jetzt, wo du so erzählt hast, ist mir das auch wieder in Erinnerung gekommen, wo viele Trainer konsequent waren. Manchmal muss man eben so ein Zeichen setzen. Und wenn ich jetzt Trainerin wäre und eine junge Athletin da oben sitzen hätte und was ich ja auch schon mal im anderen Podcast so ein bisschen erzählt habe, wir wissen ja auch nicht, was so in den Trainingsabläufen schon passiert ist oder ob die vielleicht schon vorher ein paar Unsicherheiten hatte, was man jetzt vielleicht nicht an dem Wochenende gesehen hat. Oder auch schon mal Stürze erlebt hat, genau unter solchen Bedingungen. Deswegen denke ich mal, er hatte auf jeden Fall seine Gründe und ich glaube auch, dass die Athletin da ihn verstanden hat und im Nachhinein bestimmt auch zwischen ihnen alles gut ist. Im Endeffekt ging es dann trotzdem nur um einen Sommercompris.
Und man muss ja dazu sagen, wir kennen die Vorgeschichte von Erin Maria Quandal. Also hat ja auch in jungen Jahren schon viel erleiden müssen, auch was Verletzungen angeht. Und man ist noch sehr, sehr vorsichtig, was auch bei ihr die Wahl der Anlauflänge angeht. Also wird grundsätzlich aus niedrigeren Gates geschickt, um ihre Knie halt zu schonen. Und ja, wenn es dann Windturbulenzen gibt, ist das sicherlich nochmal ein Faktor, der damit reinspielt. Kommen wir zu Fall Nummer zwei. Wie ich finde, der einfachste, Josephine Pannier, die ist als einzige der drei tatsächlich auch gesprungen und ist sogar in Führung gegangen, war auch in der Leadersbox. Aber es gab dann schon so Diskussionen zwischen ihr und Materialkontrolleurin Aga Baczkowska. Man konnte leider nicht genau verstehen, worum es da ging. Aber ich habe mir die Bilder dann relativ schnell angeschaut und dann gesehen, gut, sie ist halt leider erst losgefahren, als die Ampel schon rot war. Ziemlich ähnlich wie Yuki Ito im März in Lillehammer, nur noch eindeutiger, finde ich. Sehr schnell nachweisbar, natürlich ziemlich ärgerlich, aber ich denke mal jetzt auch was, was nicht lange haften bleiben wird bei einer Athletin.
Glaube ich auch. Ich denke, das ist eben, wenn die Uhr runtertickt. Als Trainer muss man eben auch wissen, man muss vielleicht schon mal 2, 3 Sekunden trotzdem noch vorher die Fahne schwenken, weil ehe man dann wirklich losfährt, da vergeht ganz schnell mal eine Sekunde oder 2 Sekunden. Ich meine, Ito kann das bestimmt bestätigen, ehe man dann wirklich das, gerade wenn man schon so lange auf dem Balken sitzt und vielleicht schon auch die gelbe Uhr 40, 45 Sekunden lief, ehe es dann auf grün umgesprungen ist. Das kann dann natürlich auch mal dauern, ehe man dann wirklich sagt, jetzt fahre ich los und da hat ja jeder so ihren eigenen Rhythmus und ich denke mal, vielleicht hat der Trainer auch ein bisschen spät abgewunken. Sie hat vielleicht nochmal die Bindung kontrolliert und dann ist das eben passiert. Ist vielleicht gutes Lehrgeld, ist auch wieder, wie gesagt, eigentlich beim Wettkampf passiert, wo es jetzt nicht ganz so wichtig war. Klar, sie ist in Führung gegangen, sie hätte da vielleicht, ich weiß gar nicht, was sie nach dem zweiten, nach dem ersten Durchgang für einen Platz hatte.
17.
Ja, 17. gut, dann wäre sie vielleicht 15. oder 12. geworden. Ist jetzt auch nicht so, dass sie um Sieg da mitgesprungen ist. Also ich sage einfach, Lehrgeld gezahlt und dann passiert es vielleicht bei einem wichtigeren Wettkampf nicht.
Es war vor allem ja deshalb so kurios, weil sie direkt nach Quandal dran war. Also sonst wäre das vielleicht gar nicht so ins Auge gestochen. Aber wie gesagt, den Fall können wir, glaube ich, sehr schnell abhaken.
Vielleicht
Wo
war
es
sie auch ein
dann.
bisschen unsicher durch Quandal, also dass sie auch gemerkt hat, Mensch, die geht jetzt runter und vielleicht war sie auch ein bisschen, das meine ich ja dann auch ein bisschen gezögert, vielleicht auch unbewusst. Ich würde es ja jetzt gerne sagen, aber wenn die Springerin, wenn der Wettkampf eh schon so lange dauert und Springerinnen dann auch rausgehen, obwohl die Ampel auf grün gesprungen ist und man gleich danach dran ist, klar hat man dann Gedanken und überlegt, Ist es jetzt gefährlich? Wie windig ist es denn? Also ich glaube, das geht jedem Athleten oder Athletin so.
Dann bleibt uns als letztes noch der Fall Abigail Strait. Und es war auch nicht das erste Mal, dass eine Kanadierin im Fokus stand, wenn es um das Thema Windbedingungen geht. Ihr erinnert vielleicht die Szene mit Nicole Mara in Schirk, wo sie auch grün bekommen hat, aber Janko Zwitter dann sofort eingegriffen hat und quasi verhindert hat, dass sie da in irregulären Bedingungen an den Start geht. Jetzt war es wieder so, die Ampel schaltet auf grün. Zwitter diesmal, gut, er hat nicht rumgebrüllt oder sich laut bemerkbar gemacht, aber man hat schon gesehen, gehört, dass er was sagt. Und er hat dann quasi so lange gewartet, absichtlich, dass die liebe Abigail ihren Sprung gar nicht rechtzeitig starten konnte. Eine andere Vorgehensweise als die von Christian Mayer, aber wenn ich dir jetzt so zugehört habe, würdest du sagen, auch das konsequent, wenn der Trainer sagt, unter diesen Bedingungen lasse ich meine Athletin nicht springen.
Ja, das auf jeden Fall. Also dann hat er ja auch im Endeffekt entschieden, mir ist das jetzt für die Athletin zu riskant. Und es hat ihn ja vielleicht auch der Sprung dann von seiner Führenden bestätigt, wo er das natürlich zugetraut hat. Und Windböen kann man ja nicht hervorsehen. Und ich meine, die Alexandria hat auch noch geführt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Situation, wie vielleicht bei der Abigail war. Ich meine, die war aber auch gute 13 nach dem ersten Durchgang. Aber hat dann auch gesagt, das mute ich ihr jetzt nicht zu. Und ich sag auch, also ich bin da die Letzte, ich sage auch immer, Gesundheit geht vor und es gibt noch so viele Springen und es geht ja jetzt eigentlich erst dann los mit dem Winter.
Ja, also warum dann unnötiges riskieren? Ja, das soll es jetzt zu den drei Fällen noch erstmal gewesen sein. Wir hoffen, das war jetzt einigermaßen verständlich für euch, aber ich empfand es als sinnvoll, das einzeln durchzugehen, weil so viele Parallelen, wie man eben glaubte, haben sie nicht, allein weil der Ablauf ja eben auch unterschiedlich war.
Ich wollte nur noch kurz was zu den Ergebnissen sagen. Also was mir
Ja.
noch sehr positiv oder welches Team mir sehr positiv aufgefallen sind, die zwei Finninnen. Also gerade auch Julia Kückkinen, die eigentlich letztes Jahr jedes Mal gekämpft hat, dass sie ins Finale kommt. Ich meine, die Jenny, die hat sich dann schon bei der WM sehr gut geschlagen, aber Julia war jetzt auch eine ganze Weile in so einem Tief. Und ich finde gerade auch in der Qualifikation hat die Julia Kückkinen schon ein bisschen Ausrufezeichen gesetzt. Und ja, da wünscht man ihr, dass sie das jetzt auch mit in den Winter bringt. Das ist jetzt, finde ich, so. Wenn man die ganze Liste sieht, fallen die wirklich richtig auf, dass die dann doch so weit vorne sind. Ein bisschen mit mehr Glück sind sie vielleicht dann noch ein paar Plätze weiter vorne.
Auf jeden Fall, ja. Und Fun Fact noch zur Julia, die ist nach sage und schreibe 7,5 Jahren mal wieder eine neue persönliche Bestweite gesprungen mit 127,5 Metern. Auch nicht schlecht. Dann wechseln wir rüber zum Einzel der Männer, was zum Glück deutlich reibungsloser verlief, wo wir zum Glück nur über das Sportliche sprechen müssen, beziehungsweise dürfen. Auch in dem Fall war es so, es gab ein, ja, kann man sagen, Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg zwischen Manuel Fettner und David Kubacki. In diesem Fall war es der Österreicher, der das Ding für sich entschieden hat. Auch erst sein zweiter Grand Prix-Sieg in seiner langen Karriere. 4,7 Punkte Vorsprung auf Kubacki. Und Daniel Schofenig auf Platz 3, allerdings nur 0,2 Punkte vor Halvor Egner Granerud. Ich sag's mal so, Platz 1 und 2 empfand ich als vollkommen verdient. Das waren die beiden besten Springer an diesem Tag. Aber Platz 3 dann doch einigermaßen glücklich für den jungen Österreicher, wenn man sich diese Punktabstände vor allem mal anschaut.
Ja, das gehört eben dazu und dass es bei den Männern eng hergeht, das ist ja bekannt. Und aber wenn man auch weiß, das ist jetzt eine Schanze, wo man 140 Meter springen kann und dann diese Abstände sieht, das wird auf jeden Fall wieder sehr spannend werden. Vielleicht hat es auch dazu beigetragen, dass das Material sich jetzt nochmal verändert hat, dass alle so ein bisschen, was ich ja auch schon erwähnt habe, bei Null angefangen haben, wieder in Anführungsstrichen. Und vielleicht hat sich es deswegen auch jetzt erstmal wieder so zusammengeschoben. Und aber es sind ja jetzt fast keine Namen dabei, wo man sagt, mit denen hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Da ist ja wirklich der Martin Hamann sehr, sehr positiv aufgefallen, also dass der so weit vorne ist und ja auch knapp eigentlich, wenn man so möchte, gerade mal mit 2 Punkten am Podest vorbeispringt.
Ja.
Kommen ja dann auch noch beim Mixteam, da war er noch mal ein Tick besser. Und auch der Gregor Deschwanden, der weiß einfach, dass seine Form, die er jetzt im Sommer Grand Prix gezeigt hat, die ist dann doch ziemlich viel wert.
Das ist ja die Frage, die wir uns eigentlich den ganzen Sommer über gestellt haben, weil De Schwanden ist alles mitgesprungen und hat natürlich auch um den Gesamtsieg gekämpft, kommen wir gleich auch noch zu. Und die Frage war natürlich, wie ist das Kräfteverhältnis jetzt, wenn die ganze Weltelite mal am Start ist? Sie waren jetzt am Start und es sind nur 10 Punkte zwischen Platz 3 und 10. Das ist schon irre auch. Also, wenn die Herrschaften die Form so in den Winter übernehmen, könnte das eine extrem spannende Saison werden.
Genau, das so durchhalten, aber im Endeffekt haben sie jetzt auch noch fast 1,5 Monate, bis es wirklich losgeht. Dann gibt es ja diese Eisspuren, das ist ja dann doch nochmal ein bisschen anderes Fahrgefühl für viele. Jetzt wissen ja alle so ungefähr, wo sie stehen. Ich denke mal, jede Nation hat auch bei den anderen genau hingeguckt, was sie anhaben, wie sie was machen. Ich denke, da wird noch mal ganz schön viel getüftelt in den nächsten Wochen. Und es ist ja auch immer die Gefahr, wenn man so lange schon so einen guten Sommer hat, dass dann die Formkurve doch irgendwann abfällt. Das ist beim Skispringen leider so. Man hat sie meist nicht ein ganzes Jahr so konstant. Aber also gerade in Gregor und auch natürlich in Sokavky, also in Wladimir würde ich es natürlich schon gönnen, dass sie da jetzt anknüpfen, weil die sind jetzt so lange dabei und kämpfen, kämpfen und haben eigentlich nie die vorderen Platzierungen gehabt, auch wenn sie es jetzt dann doch einfach schaffen würde. Und mich würde es auch freuen, dass man eigentlich sieht, dass man auch beim Skispringen wirklich lange dabei bleiben muss, dass es irgendwann mal vielleicht für ganz vorne reicht und nicht nur auf die ganz Jungen immer setzt.
Absolut. Platz 7 für Deschwanden und Platz 11 die letzten Ergebnisse für die beiden und somit ein historischer Sommer-Grand Prix-Sieg für den Bulgaren. Definitiv mal ein großes Ausrufezeichen, was er da setzen konnte. Und ja, wie schon gesagt, auch der Beweis, selbst wenn die ganz Großen mit dabei sind, ist die Form aktuell noch ziemlich viel wert. Die logische Frage ist natürlich, ja, was sagen uns denn jetzt die Top 3 des Sommers im Hinblick auf den Winter, fragt SJ Noko Love. Ich denke mal, Sogravsky und Deschwanden kann man schon auf dem Zettel haben, hast du ja gerade auch gesagt. Beim drittplatzierten Rennen Kaito aus Japan bin ich mir dann nicht so sicher, allein weil er es am Samstag gar nicht mal ins Finale gepackt hat.
Ja, gebe ich dir recht. Und ich denke, die anderen werden auch noch aufholen. Und wenn ich sehe, wie eng die Ergebnisse sind, sieht man ja selber, man kann, also ein Athlet kann ganz schnell gewinnen, kann aber auch ganz schnell nur Neunter sein, in Anführungsstrichen. Und das sind dann einfach mal, wir wissen ja selber, wie die Punkte vergeben werden. 1 bis 3 sammelt ziemlich gut Punkte und danach wird schon, wenn man immer nur Vierter, Fünfter ist, wird schon mühsam, dass man gute Punkte zusammenkriegt. Das haben wir auch schon ein paar Mal. Das ist wieder ein anderes Thema, ob man nicht da auch mal ein bisschen was überdenken sollte. Genau. Und wie gesagt, andere werden auch noch Gas geben. Und ja, ich glaube, für solche Nationen, also gerade für die Schweiz und auch eben die eigentlich nicht so viele Springer haben, kommt natürlich die Regel zugute, dass die großen Nationen nur noch 5 Athleten an den Start bringen dürfen. Da ist man ja vielleicht auch schon gleich mal 5, 6 Plätze weiter vorne als die Saison vorher. Aber für die großen Nationen sieht man selber, wenn da noch der Sechste wegfällt oder nicht mitfahren darf, also wie der COC dann auch aufgewertet wird und wie schwer es natürlich für solche großen Nationen oder Athleten wird, dann überhaupt irgendwo mal Anschluss zu finden, im Weltcup-Erfahrung zu sammeln.
Das definitiv. Und diese Punkteabstände waren ja zum einen die Krux, die wir auch in der letzten Folge besprochen hatten, als die liebe Julia hier zu Gast war. Die Frage war ja, wie viele Punkte kann die Schwanden überhaupt aufholen? Weil die ganz großen Punkte sammelst du natürlich nur, wenn du ganz vorne landest. Und das war ihm an dem Wochenende auch gar nicht mal so möglich, weil es eben auch nur einen Springen gab. Und deswegen wurden aus den 34 Punkten Rückstand am Ende dann nur 22. Das noch dazu. Ja, weil du die Startplätze gerade angesprochen hast, da gab es auch die Frage, welche Nationen haben denn jetzt den zusätzlichen Startplatz für die erste Periode des Winters? Das steht jetzt fest. Es sind einmal Deutschland, Österreich und Norwegen, also im Grunde genommen die drei größten und ja, ich sag mal auch so, was den Springer-Fundus angeht, die stärksten Nationen. Aber es ist natürlich ein Startplatz weniger als im Vergleich zum Vorjahr und deswegen natürlich extrem spannend, wie die Teams dann nominiert werden. Wenden wir es jetzt mal praktisch an aufs deutsche Team. Ich sage jetzt mal, du bist jetzt Bundestrainerin Ulrike Gressler. Wir nehmen auf am 9.10.2023. Welche 6 Springer würdest du denn für das deutsche Skisprungteam nominieren, liebe Uli? Stand jetzt.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, ich würde schon auf jeden Fall auf den Andreas Wellinger, auch wenn der Eisenbichler jetzt nicht so gut war, aber es hat er jetzt einfach verdient über die Jahre, auf ihn wieder setzen. Und natürlich auch den Karl Geiger, aber dann, puh, weil ich sag mal, auch im COC, Stefan Leier und Pius Paschke, die haben sich jetzt so gut verkauft. Klar weiß ich jetzt nicht, was es im Weltcup wert ist, aber verdammt, ja, ich denke, sie werden auch das nochmal so intern ausspringen, nochmal andere Wettkämpfe oder interne Wettkämpfe führen. Klar, der Martin Hamann hat sich jetzt mehr als angeboten. Der hätte es dann auch verdient, weil der oft auch ins Gras beißen musste, muss ich mal sagen, wo er immer knapp dran war und dann doch nicht starten durfte, auch bei Großereignissen. Der hätte es jetzt eigentlich nach dem Wochenende verdient, wenn alles so bleibt. Und dann haben wir noch 2 Plätze. Das war es dann schon. Ich denke mal, der Philipp auch auf jeden Fall. Der hat sich auch wieder gut verkauft, auch was er letzte Saison gesprungen hat. Und ja, die anderen müssen sich unter sich ausmachen dann. Aber also ich möchte gerade nicht Trainer sein. Das ist so richtig aufgedrängelt hat sich ja keiner, muss man auch sagen, außer der Martin jetzt am Wochenende.
Ja.
Darf man auch nicht vergessen, aber ich denke auf jeden Fall auf den Wellinger, auf den Geiger und auf den Eisenbichler wird man erstmal nicht verzichten am Anfang der Saison.
Das ist sehr spannend, weil die Frage haben wir uns letzte Woche auch schon gestellt. Da habe ich ein ähnliches Quorum abgegeben wie du, nur da wusste ich noch nicht, dass der Martin Hamann so ein überzeugendes Wochenende abliefern, würde. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, also er hat ja in gewisser Weise schon einen kleinen Heimvorteil auch, weil ich denke mal, er kennt die Schanze schon ziemlich, ziemlich gut. Aber er hat ja auch richtigerweise gesagt, hey, ich bin im COC auf der Schanze Sechster und 15. geworden und jetzt im Sommer Grand Prix wieder Sechster. Also scheint die Form an sich einfach sehr, sehr gut bei ihm zu sein.
Das denke ich auch. Und also eigentlich gibt es keinen Heimvorteil, wenn man ehrlich ist. Weil wenn man eine gute Form hat, das habe ich ja auch schon öfters erwähnt, dann springt man überall gut. Und wenn es nicht gut läuft, dann springt man selbst auf seinen Lieblingsschanzen nicht gut. Das ist einfach so. Klar liegt einem dann mal eine Schanze besser und wo man ein bisschen mehr Aufwind hat. Man müsste jetzt mal die Ergebnisse von den letzten Jahren gucken, wenn er dort gestartet ist und klingt halt, wie die waren. Aber ich glaube, das hat jetzt nichts mit Heimvorteil zu tun, weil er hat dann doch auch viel in Oberstdorf oder sonst wo trainiert, bloß nicht jetzt hauptsächlich in Klingenthal.
Das kann man natürlich auch so sehen. Ja, das deutsche Ergebnis, auch abseits von Martin Hamann, ganz ordentlich, würde ich sagen. Also er als Sechster schon der Beste. Und du hast es auch eben schon gesagt, es fehlen ja, 2 Punkte aufs Podest. Das ist ja nichts auf der großen Schanze. Andreas Wellinger, Achter im ersten Durchgang. Auch ja, ein bisschen Pech gab von den Bedingungen her, aber auch nicht der optimalste Sprung. Karl Geiger haben wir jetzt das erste Mal gesehen, 12. Fand ich eine ganz spannende Aussage von ihm, wo er sagte, ja, die Sprünge laufen noch nicht wie am Fließband, aber sie laufen grundsätzlich erstmal. Ist er so jemand, der so einen Basissprung braucht und sich dann Stück für Stück an die Optimalform herantasten kann? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich glaube, das braucht zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich jeder von diesen Basissprung. Aber ich glaube, der Karl weiß genau, was er macht. Ich denke auch, dass der vielleicht noch im Aufbautraining ein bisschen steckt oder was ich auch mal gesagt habe, umso älter man wird, man tut ja sein Training dann doch nochmal anders kompensieren, aufbauen. Er wird noch ein bisschen tüfteln. Ich kann mir auch vorstellen, dass beim Karl die ersten Wettkämpfe nicht so überzeugend sind, sage ich mal. Also, dass er schon dabei ist, wie jetzt in Klingenthal, dass er dann wieder Richtung Verschanztournee dann wieder richtig stark in Form sein wird. Das könnte ich mir beim Karl sehr gut vorstellen. Und das,
Sein
wenn
Ko
er schon sagt, dass die Sprünge laufen, er hält sich ja dann doch oft zurück, dann hat das
Ja.
schon viel Aussagekraft. Man hat es ja auch in der Quali und so gesehen. Also er kann auch ganz vorne mit dabei sein. Und das meint er bestimmt. Er hat halt noch die Sprünge, die eben, wo es eben noch nicht so hundertprozentig passt, aber es sind bestimmt schon ganz viele Sprünge, die eben so passen.
Bei Markus Eisenbichler finde ich die Situation ein bisschen diffuser, aber ich hatte zumindest eine Theorie, woran es liegt, dass er vielleicht noch nicht in seiner Bestform ist. Er hat kürzlich seine Kommissarsausbildung bei der Bundespolizei ist er ja, glaube ich, bestanden. Sicherlich auch ein Faktor, der zeit- und damit auch trainingsraubend ist. Könnte das ein Grund sein, warum der Sprung vielleicht noch nicht da ist, wo er ihn haben möchte?
Glaube ich nicht. Also ich weiß, dass er das gemacht hat, bestimmt in Endorf, aber er trainiert ja auch viel in Endorf. Er musste ja jetzt ja nicht irgendwo ein halbes Jahr sonst wo sein, also wo er auch die gleichen Trainingsbedingungen hatte. Ja, vielleicht ist er ein bisschen weniger springen gegangen dadurch und hat jetzt vielleicht letzte Woche ein bisschen mehr lernen müssen. Aber er hat ja auch schon mal eine Ausbildung gehabt und ist dann seine beste Saison gesprungen. Also ich denke, er muss auch noch ein bisschen so alles abstimmen. Und letztes Jahr beim Eisseil lief es ja auch nicht so rund. Vielleicht hat er das auch jetzt ein bisschen noch mit den Sommer reingeschleppt, aber ich denke, er ist auch einer, der von heute auf morgen seine Form ganz schnell finden kann. Und er ist ja immer so ein bisschen manchmal so eine kleine Wundertüte, wo man denkt,
Das
jetzt hat
stimmt.
er es und jetzt gehen wir da einspringen nach dem anderen und dann ist es eben doch noch nicht ganz so. Aber deswegen, das habe ich ja gemeint, ich glaube nicht, dass der Stefan Garer jetzt auf ihn verzichtet, aber weil ja gerade der Stefan Garer auch immer so an seinem Team festhält. Aber vielleicht macht das diesmal auch anders. Lassen wir uns doch überraschen.
Ich bleibe dabei, mich würde es sehr wundern, wenn der Eisei in Ruka zum Weltcup-Auftakt nicht auf der Matte steht. Also das stelle ich mir, kann ich mir fast nicht vorstellen. Es gibt noch eine andere Personalie von euch da draußen. Miggen hat gefragt, dass in Klingenthal gesagt wurde, Werner Schuster ist zurück im deutschen Team, ob wir dazu noch etwas sagen können. Ja, können wir, oder ich in dem Fall auf jeden Fall. Er ist seit Frühjahr Cheftrainer Nachwuchs beim Deutschen Skiverband. Das ist eine Stelle, die es vorher noch nicht gab, also extra für ihn geschaffen wurde oder vielleicht auch mit ihm und koordiniert dort die Arbeit mit den Teenagern. Das heißt, ja, er schaut sich an, wie ist die Entwicklung an den Stützpunkten, was machen die Talente, fährt auch zu Wettkämpfen wie dem Deutschlandpokal oder Alpencups. Ich finde eine sehr sinnvolle Sache, weil irgendwo auch notwendig. Ich sehe schon, dass der deutsche Nachwuchs aktuell nicht so gut ist, wie er es mal war. Und ich finde auch von seiner Expertise her und seinem Werdegang und dem, was er jetzt zuletzt gemacht hat, auch absolut der richtige Mann für diese Position. Weiß ich nicht, ob du vielleicht noch was ergänzen möchtest zu ihm. Du kennst ihn ja auch.
Ja, ich denke, er hat ja genug Erfahrung, wie du schon gesagt hast. Er hat ja auch in Österreich die Leute trainiert in Stams. Also von ihm kann man nur profitieren. Ja, wie sinnvoll das jetzt ist, weil er ist im Endeffekt jetzt kein Trainer an sich, wie ich das jetzt so verstanden habe. Das ist immer dahingestellt, aber sie werden sich schon was dabei gedacht haben und vielleicht sieht ja auch mal das ein oder andere Talent noch, wo vielleicht einfach noch ein paar Kleinigkeiten fehlen, die jetzt vielleicht vom Ergebnis jetzt noch nicht so gut sind beim Deutschlandpokal, aber wo er einfach sagt, Mensch, dafür denke ich, hat er auch das richtige Auge, wenn man da und da vielleicht noch was macht, mit den Trainern spricht, dass dann eben mal ein Springer, der vielleicht noch nicht so gut ist, dann auf einmal nur, weil so Kleinigkeiten umgestellt worden sind, dann doch mit vorne springen kann.
Ja, und ich denke mal, wo wir ihn dann auch sehen werden und ihr natürlich auch, falls ihr da vor Ort seid, sind die deutschen Meisterschaften am 4. und 5. November in Klingenthal, also auch auf der Großschanze. Vielleicht sehen wir ja da schon den einen oder anderen Namen, der zukünftig vielleicht mal eine gewichtige Rolle spielen kann im deutschen Skispringen.
Ja, und ich
Dann.
denke auch, dass das vielleicht nochmal so ein bisschen ausschlaggebender Punkt wird, die deutsche Meisterschaft, wen er dann wirklich dann mitnimmt zu den ersten Weltcup. Vielleicht sagt er auch, die drei sind gesetzt, das war ja auch schon, war bei uns auch schon ein paar Mal so gemacht worden. Und die anderen erspringen sich einfach diese Plätze dann zur deutschen Meisterschaft, gerade weil es auch Klingenthal ist ja eine große Schanze, ist schon sehr Ruka-ähnlich. Können wir auch vorstellen, dass sie schon auf Eis dann springen, also mit Eisspur anfahren.
Ja, das ist der
Wenn
Plan.
das Wetter zulässt, das weiß man auch alles nicht. Und da kann man ja dann schon noch mal eine viel bessere Aussage treffen. Das könnte ich mir eben auch gut vorstellen, dass der Steff dann sagt, das nehme ich jetzt. Und danach wird dann gewählt, wer mitfährt.
Das denke ich doch auch. Und wen wir in Klingenthal sicherlich dann auch wieder sehen werden, ist das Quartett, das zum krönenden Abschluss dieses Sommer-Grand Prix das Mixteam Springen gewonnen hat. Selina Freitag, Martin Hamann, also zwei Springerinnen, Springer aus Sachsen, sowie Katharina Schmid und Andreas Wellinger, also zwei aus Bayern, mit 44,2 Punkten Vorsprung auf Platz 2. Ich frage mal ganz platt, hättest du das für möglich gehalten, als du die Startliste für dieses Springen gesehen hast?
Nein, ganz ehrlich nicht. Also vor allem, dass der Martin eigentlich nochmal sich steigert zum Vortag, das hätte ich nicht vermutet. Im Endeffekt muss man ja sagen, hat er das ja das Team da wirklich souverän durchgeführt. Aber auch der Andreas Wellinger, also die waren wirklich eine Bank, aber auch die Mädels. Also selbst Selina hat ja jetzt den ersten Sprung ein bisschen ausgelassen, aber macht die zwei so Sprünge, wie sie kann, dann sind es ja gleich nochmal 30 Punkte mehr. Dann holst du die ja gar nicht mehr ein. Also hätte ich nicht für möglich gehalten, bin ich ehrlich, aber dass sie vielleicht schon gewinnen, das Jahr, aber nicht mit so einem Abstand. Dann Japan hat mich total überrascht, muss ich auch sagen. Gerade weil du ja auch gesagt hast, der Rehn, der war ja nicht mal im Finale und ist dann doch solide gesprungen, muss ich sagen. Also hat auf jeden Fall seine Punkte gebracht. Ja, und Österreich, gut, Platz 3, die hätten wir bestimmt alle nach dem Wettkampf von den Vortagen auf Platz 1 vermutet.
Absolut,
Slowenien
ja.
schwächelt eben noch ein bisschen und Norwegen, die haben auch noch ganz schön viel zu tun. Also gerade auch die Frauen. Da liegt noch ein bisschen was vor denen. Dann, wenn ich sehe, wie weit Finnland gerade mal von Norwegen weg ist, haben sich die Finnen schon sehr, sehr ordentlich verkauft, würde ich mal sagen.
Ja, absolut. Im Grunde genommen war es Halvor Egner-Granerud, der den Norwegern da den 5. Platz gewonnen hat. Also ich meine, Marius Lindvik hat seine Sache auch solide gemacht, aber man sieht dann eben, du kannst es dir nicht erlauben, auf eine der beiden oder bei einem der beiden Geschlechter eben so auszulassen, wie es die Norweger in diesem Wettkampf getan haben. Bei Österreich war ich ehrlich überrascht, weil auch, wie du sagtest, die hätte ich nach den Einzeln klar auf Platz 1 gesehen. Also das hat mich überrascht, dass sie da am Sonntag nicht so Schritt halten konnten. Und natürlich für Japan an Sarah Takanashis 27. Geburtstag natürlich eine schöne Bescherung, könnte man sagen. Und ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein japanisches Mixteam so glücklich gesehen habe. Schöne Bilder waren das auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, die haben am wenigsten damit gerechnet. Wie
Ja,
gesagt, weil jeder
voll.
bestimmt Österreich und auch Slowenien, muss ich auch ehrlich sagen, doch ein bisschen weiter besser vorne gerechnet haben. Aber da hat auch das ist ja bei der Emma Klinitz manchmal das Lustige, die springt einen Tag alles in Grund und Boden, war ja auch schon bei Weltmeisterschaften und dann hing es genau bei ihr dran, ob sie auf dem Podest liegen oder nicht. Also, die hat ja natürlich nicht die ganze Verantwortung, es sind ja auch noch drei andere Springer dann mit dem Boot, aber du weißt, was ich meine. Also, wo man denkt, sie macht jetzt die Punkte und sie ist auf jeden Fall, kann man auf sie setzen. Das war schon ganz oft bei ihr irgendwie ein Teamspringen. Und genau dann hat es gehabert. Aber dann hat man vielleicht auch gesehen, den Vortag oder war halt ziemlich viel Aufwind bei den Frauen. Das konnten sie eben sehr, sehr gut nutzen und das war an dem Tag eben nicht so. Das war enger zusammen und da hat sich dann doch die Liste nochmal ein bisschen durchmischt.
Es war auf jeden Fall mal wieder Werbung für dieses tolle Format, für dieses Mixteam-Springen, weil es ungeheuer interessant war. Also wenn ich euch sage, falls ihr es nicht gesehen haben solltet oder ihr es doch gesehen habt und euch die Augen gerieben habt, Finnland hat nach der ersten Gruppe geführt. Wann hat es das zuletzt im Teamspringen gegeben? Und es war dann zumindest während des ersten Durchgangs so, dass sich die Position eigentlich fortwährend verändert hat. Also ich schreibe die Position immer mit und die Positionsveränderung vor allem, also was ich hier auf meinem Zettel stehen habe, das ist wirklich bemerkenswert und lässt mich eigentlich nur wieder die Frage stellen, die ich gar nicht stellen will: Warum gibt es das nicht im Winter? Vor allem jetzt, wo man so viele Stationen gemeinsam bereist. Also ich glaube, da sind wir bei einem halben Dutzend, die Männer und Frauen im kommenden Winter zusammen bestreiten. Und es gibt kein Mixteam, obwohl der Zuspruch von den Athletinnen und Athleten sehr groß ist und auch vom Publikum. Also ja, ich werde da nicht so wirklich schlau draus. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Ja, das Lustige ist, wo das Mixteam eingeführt worden ist, da war es ja dann doch relativ oft auch im Sommer-Grand-Prix und relativ oft im Winter. Und irgendwie, wo es dann zur Weltmeisterschaft kam, ja, war es eigentlich fast immer nur noch bei den Großereignissen dann auf dem Papier. Und gerade für die kleineren Nationen ist das ja auch mal ein bisschen was einen Kraft, was einen Mut gibt. Also gerade auch, denke ich, für das Schweizer Team, die waren da solider siebter Platz. Die können dann auch was aufweisen und das zieht ja die Athleten und Athletinnen mit und es geht ja auch irgendwann mal um Kaderbestimmung. Und da ist natürlich, wenn man vielleicht ein Mixteam auf dem Zettel hat und da mitspringen durfte, dann hat man vielleicht schon mal eine halbe Miete, was ja auch wieder im Kopf befreit und wieder aufspringen lässt. Und natürlich für das ganze Gefüge auch. Man sagt hier immer, Männer, Frauen, Gleichberechtigung und zusammenführen und so, das wären doch dann die ersten Schritte, um das Gefüge zusammenzubringen und mehr zusammenzuarbeiten dann auch.
Zumal die Tendenz ja sogar so ist, dass du bei diesen Mixteams ja grundsätzlich mehr Nationen zusammenbekommst als für diese klassischen Teamspringen. Das ist ja jetzt egal, ob das Männlein oder Weiblein ist. Aber wenn man es jetzt mal durchgeht, okay, also Rumänien, gut, die kriegen mit Ach und Krach bei beiden Geschlechtern ein Team hin, aber das ist auch nicht konkurrenzfähiger als das Mixteam. Italien ist jetzt sehr spannend, weil da tut sich echt was. Vor allem profitieren die Frauen jetzt durch den Disziplinwechsel von Annika Sieff, die war ja bis zum Frühjahr noch nordische Kombiniererin und ist jetzt rüber gewechselt, hat auch eine gute Figur gemacht für ihren ersten Großschanzenwettkampf im Sommer Grand Prix, zumindest bei dem Mixteam. Also da ist viel Bewegung drin und wir haben es letzte Woche schon gesagt und wir wiederholen uns, wie versprochen, so lange, bis es mal geändert wird. Wir verstehen nicht, warum dieses Format so stiefmütterlich behandelt wird, wo es doch ein ziemlich einfacher Weg ist, das Ganze mal ein bisschen aufzulockern und natürlich auch das Frauenskispringen sehr zu fördern, was uns natürlich weiterhin ein Anliegen ist. Eine andere Sache, möchte ich mit dir gerne noch besprechen. Mich wundert es, dass von euch da draußen dazu, nicht wirklich viel kam. Es waren diese Teamradios, die neu gemacht wurden. Für die, die es nicht gesehen haben, also es war dann vor allem bei den Norwegerinnen und Norwegern so, denen wurde dann ein Funkgerät in die Hand gedrückt und dann haben die sich mit ihrem Trainer unmittelbar nach dem Sprung auf Englisch unterhalten. Das heißt, die Springerin hat ein Feedback gegeben und der Trainer hat es zurückgemeldet. Was hältst du von dieser Innovation, so dem Zuschauer die Sprünge und das Skispringen an sich vielleicht noch ein bisschen näher zu bringen?
Schwierig. Einerseits ist man wirklich so ehrlich, also man hat halt als Athlet und als Trainer wieder eine Baustelle mehr, wo man vielleicht auch aufpassen muss, was sagt man jetzt? Ich meine, wenn man gute Sprünge gemacht hat, dann fällt das einem ja immer leicht. Manchmal fallen dann ja schon die Interviews danach nicht leicht, beziehungsweise überhaupt mit dem Trainer zu sprechen. Ja, und es ist eben, ich glaube, man kommt ein bisschen vom Wesentlichen weg. Dann sage ich doch lieber ein Mixteam, anstatt immer mehr noch in so einen Wettkampf zu packen und noch mehr Info für den Zuschauer. Gut, jetzt konnten es auch nicht viele gucken. Vielleicht ist das auch für einen Zuschauer mega interessant, aber was versteht man wirklich davon, wenn ich mich mit meinem Trainer unterhalte? Ich habe da aufgekantet, ich bin zu spät gesprungen. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Man möchte nur mehr und mehr Input und dass der Zuschauer noch lebendiger dabei ist, aber vielleicht wird es auch irgendwann zu viel Info und es wird immer mehr Stress auch für Trainer und Athleten. Und was kommt dabei wirklich, also was verspricht man sich dabei wirklich? Also dann lieber eine Vierschanzentournee für die Frauen oder lieber das Mixteam mehr? Ich glaube, da ist dem der Sportart mehr geholfen.
Es gab für mich an diesem Wochenende genau eine Situation oder eine Sachlage, wo ich das befürwortet hätte, dass man diesen Funk hat, den zwischen Renndirektor und Renndirektorassistent, den gibt es ja schon länger, wenn sie sich darüber unterhalten, okay, wir starten jetzt in den zweiten Durchgang, wie sind die Bedingungen etc. pp. Bei diesen Disqualifikationen bzw. Nichtstarts hätte ich mir das gewünscht, dass jemand von der Jury erklärt, was ist da jetzt passiert, weil das viel schneller passiert und auch viel nachvollziehbarer ist, als wenn man sich es jetzt selber noch 12 Mal anguckt. Ihr hört vielleicht schon, ich bin da kein großer Fan von, weil es für mich einfach nicht echt und authentisch ist. Es ist für mich abgekupfert von der Formel 1, wo die Funksprüche zwischen Fahrer und Team ja auch übertragen werden. Nur da ist es echt. Da hörst du echte Infos und echte Emotionen vor allem. Und das kommt beim Skispringen für mich gar nicht rüber. Für mich ist es auch ein Nachteil für die Teams, die wirklich auf Englisch kommunizieren. Also beispielsweise jetzt Team Kanada. Wenn Janko Zwitter jetzt dazu genötigt wird, so einen Funkspruch abzugeben und das Feedback, was er seinen Athletinnen sowieso sagt, und die anderen kriegen das mit, weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll. Und jetzt nehmen wir mal die klassische TV-Übertragung, wie das eigentlich ja ein Modell ist. Du hast ein Kommentatorenduo. Du hast einen Kommentator, der durch das Programm führt, der die Springerinnen und Springer vorstellt, und dann hast du eine Expertin oder einen Experten, der was zu den Sprüngen an sich sagt. Wenn diese Expertin oder dieser Experte doch fähig ist, dann hat der den Sprung schon durchanalysiert, bevor dieser Funkspruch überhaupt gesendet wird. Und dann hast du wieder doppelte Informationen, was auch nicht gut ist. Und ich finde, was das Skispringen ja so auszeichnet und woran ich mich auch versuche zu orientieren, gerade wenn ich selber kommentiere, du hast diesen schönen Flow. Du weißt genau, du hast zwischen 45 Sekunden und einer Minute Zeit, auf den Sprung und auf die Springerin einzugehen. Und genau diese Funksprüche, die lenken da total von ab, finde ich. Also mich hat es nicht überzeugt. Es ist schön, dass man mal was ausprobiert, aber ich bin dabei, ich sehe den Mehrwert auch nicht.
Ja, und ich glaube, wie du auch gesagt hast, was ich auch gesagt habe, wie ehrlich sind denn die Funksprüche? Es wird keiner sagen, es lag daran, es wird auch keiner sagen, ich bin zu spät losgefahren. Oder man macht es dann aus Versehen und tut sich selber noch reinreiten. Oder man
Ja.
sagt vielleicht selber, mein Anzug war offen, was vielleicht gar keiner mitbekommen hätte. Jetzt, das sind jetzt so krasse Beispiele. Ich glaube auch, man macht da mehr kaputt. Und wie du auch sagst, man verliert dann vielleicht das Wesentliche. Und gerade als Kommentator oder als vom Fernseher, da sind schon wieder zwei Springer runter. Das ist ja schon manchmal bei den Interviews so. Also ich denke auch, das ist. Da kann man den Sport einen größeren Gefallen tun, wenn man andere Sachen macht.
Das Einzige war, was wirklich gut war, war halt die Umsetzung. Also ich finde, es hatte eine vernünftige Tonqualität gehabt. Das kann man definitiv sagen. Also du hast auch verstanden, was die sich da erzählt haben, wenn du des Englischen mächtig bist. Und es war dann auch jedes Mal ersichtlich, wann der Funkspruch kommt. Also du wurdest jetzt nicht völlig überrascht davon, weil
Aber ich möchte zum Beispiel auch nicht in Englisch damals gesprochen haben, weil mein Englisch ist jetzt auch nicht so gut. Das kommt ja auch noch dazu. Also man setzt ja die Athleten auch wieder unter Druck oder man hat ein Englisch, was man zwar unter dem Trainer unter sich versteht, aber ich sage ja, das ist ja zusätzlich. Man wird immer mehr gezwungen, Sachen zu machen, die einen vielleicht gar nicht behagen. Und klar, manchen liegt das, manchen, die schütteln das aus dem Ärmel und manchen, naja, die denken da schon wieder nach. Also es wird auch sehr viel abgelenkt. Und ich finde, die Athleten haben eh schon jetzt genug drumherum mit Social Media und da und dies und jenes. Dann sollen sie doch. Es wird der Sport irgendwo in meinen Augen dann vergessen, was man ja eigentlich nicht möchte.
Was sagst du denn dann dazu zu dem Modell, was es in Norwegen gibt, bei den Kollegen von Viaplay? Das ist ein Streamingdienst, die originalen Funksprüche der Trainer dann zeitversetzt ausstrahlen. Die sind aber dann natürlich dann auf Norwegisch. Also dann ist das echte Feedback, was da gesendet wird. Ist es zumindest eine Stufe besser als das, was da jetzt versucht wurde aus deiner Sicht?
Eine Stufe ist schon besser, aber wie gesagt, wie weit wollen die Trainer das? Also wie ehrlich sind sie dann am Funk, ne? Weil ich sag mal, heutzutage kann man alles übersetzen. Also da brauchen wir nicht mal Norwegisch können. Da brauchen wir nur das richtige Programm. Und möchte man das so? Weil dann irgendwann sagt man vielleicht doch Sachen, Tricks, wie auch immer. Klar, die anderen Trainer haben auch alle Augen im Kopf und ist vielleicht auch egal, ob der jetzt zu spät oder zu pünktlich war. Vielleicht gibt es dann doch einmal die Info, was anders war. Und was ich auch gesagt habe, im Endeffekt geht es ja nur, war es zu spät, der Winkel war nicht richtig, war es zu früh. Es ist ja jetzt nicht diese mordsmäßige Info, die der Zuschauer da mitbekommt oder dass sich hier 100 Mal was verändert. Da finde ich es eher, ja, dass man dann eher das Mikro reinhält, wenn mal jemand gewinnt und beim Jubeln, dass man da dann das Mikro, die Emotionen vielleicht mehr aufnimmt oder auf einmal mal auf dem Trainerturm mehr zeigt und da die Emotionen dann mit dem Mikro aufnimmt, aber nicht bei den Funksprüchen an sich.
Ja, also ich sehe schon, wir sind uns wie so häufig einig, liebe Uli. Das, was man eh hat als Produkt, als Sportart, richtig und vor allem richtig gut machen. Und dann ist man da schon auf einem guten Weg und muss da nicht, wer weiß, wie groß rumexperimentieren. Wir haben noch zwei Off-Topic-Fragen von euch da draußen. Einmal Jan-Niklas Weber, und das ist besonders praktisch, dass du heute dabei bist, denn er schreibt: Ich versuche mich gerade ein bisschen in die Zeit vor dem Beginn des Damen-Weltcups reinzufuchsen, als es nur den COC gab. Und jetzt die Frage, wer waren denn damals so die Aushängeschilder des Damen-Skisprings, bevor Sarah Takanashi das wurde? Und er schreibt noch ganz charmant hinzu, in Klammern, außer der lieben Uli natürlich.
Ja, da haben wir eine, die erst aufgehört hat, Daniela Iraschko auf jeden Fall, Annette Sagen, ganz am Anfang Eva Ganster, die hat dann natürlich aufgehört, wo das die COC-Reihe richtig losging, 2005. Auch Michaela Schmidt, die mit ihrem Papa damals ganz viel vorangetrieben hat. Ich denke, das waren so Line Jahr, die jetzt Trainerin ist in Norwegen. Ich habe bestimmt einige vergessen. Chucky ist noch eine, die mit COC-Zeiten eigentlich komplett erlebt hat, dabei ist.
Ja.
Julia Kücken ist eine, weil die sehr, sehr früh mit 13 schon überall dabei war, aber dann hört es schon langsam auf, die wirklich den COC so geprägt haben und auch jetzt noch im Weltcup dabei sind.
Ja, also von den Zurückgetretenen, denke ich mal, kann man da auf jeden Fall noch Colleen Martel aus Frankreich reinnehmen, die zumindest die Frühphase des
Carina, dann.
Weltcups. Ja, Sarah Hendrickson oder generell das US-amerikanische Team, viele
Ja,
starke
überhaupt USA,
Springerinnen.
genau. Also die haben ja ein
Ja.
COC mitbestimmt. Das muss man,
Ja.
ja, das stimmt, das muss man wirklich sagen. Ich meine, Carina und so, die war dann eigentlich auch erst gut in Anführungsstrichen, wo dann wirklich auch, also zur richtigen Zeit Weltcup und Olympische Spiele kamen, auch COC-Zeiten. Genau, auch die Kanadierin damals, die ersten.
Ja, Sloweninnen haben wir noch nicht genannt. Ja, also es waren damals auch schon so. Und wenn ihr euch alte Ergebnislisten anguckt, werdet ihr das feststellen. Also es gab damals schon eine Bandbreite an Springerinnen. Also das war auch nichts Ungewöhnliches, dass da im Laufe so einer Saison 70 in die Punkte gesprungen sind. Und auch diese Nationenvielfalt. Also auch Nationen, die bei den Herren jetzt gar nicht so vertreten waren.
Auch einige Nationen, die jetzt weggebrochen sind, wie Italien mit Elena Rungaldir und Luis, hilf mir, da war noch eine, die auch sehr gut war.
Evelyn Insam.
Ja, genau. Ich wollte auch sagen, die ich auch gemocht habe.
Ja.
Genau.
Lisa Demetz nicht zu vergessen
Ja,
auch.
also genau.
Ja. Ja, da gab's schon einige interessante Namen.
Aber
Also.
hauptsächlich war es wirklich so, die damals sich sehr duelliert haben, Daniela Iraschko, Annette Sagen, Lindsey Vonn aus Amerika, manchmal ich mit dabei, das waren so
Ja.
die,
Ja.
sag ich mal, die da
Darfst
ganz vorne mit dabei waren, konstant.
du darfst dich ruhig selber nennen, liebe Uli. Das
Leider.
hast du dir erarbeitet. So. Ja, lieber Jan Niklas, viel Spaß in diesem Sinne weiter bei der Recherche. Ich denke mal, da wirst du einiges finden. Das sind ein paar spannende Zeiten gewesen. Ich muss sagen, ich habe das ja relativ passiv noch erlebt, aber als ich dann meine Bachelorarbeit geschrieben habe, beziehungsweise dann das Buch, was ich ja daraus gemacht habe, das war schon sehr, sehr spannend, sich da reinzufuchsen. In dem Sinne, also viel Spaß damit.
Da gibt es auch noch eine Seite, die ist noch aktiv. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie sie heißt. Auf jeden Fall Ladies Ski Jumping muss man bei Google eingeben.
Ja.
Die haben auch die Seite bestehen lassen und da findest du eigentlich alle Artikel zur COC-Zeit.
Ja, absolut. Große, große Empfehlung. Und dann noch die letzte Frage von Jonas K-480. Wer spricht eigentlich das Intro ein? Ich höre immer Gernot. Ja, hast richtig getippt, lieber Jonas. Das ist der liebe Gernot. Das ist der kleine Teil von unserem österreichischen Spezel, der Flugshow noch geblieben ist. In diesem Sinne, liebe Grüße an dich, lieber Gernot, falls du das hörst. Ja, ich denke mal, dann haben wir alles abgearbeitet, was wir auf dem Zettel haben. Wir sind ja jetzt auch schon eine gute Zeit mit dabei. Wie geht es jetzt bei uns in der Flugshow weiter? Wir werden natürlich für euch dranbleiben, dass wir die Nominierungen Richtung Weltcup verfolgen. Große Rolle spielen dabei natürlich die nationalen Meisterschaften, die jetzt noch bis Anfang November stattfinden. Die letzte davon ist dann tatsächlich die deutsche am 4. und 5. November in Klingenthal. Auch dazu werden wir natürlich dann entsprechend Content produzieren. Ich werde mich jetzt in Kürze mal mit Tobi zusammensetzen, dann schmieden wir einen Plan bis zum Weltcup-Auftakt und ja, vielleicht schaffen wir es ja auch noch, das ein oder andere Interview zu machen. Für heute darf ich mich in erster Linie bei dir bedanken, liebe Uli. War schön, dass du wieder mit dabei warst und hat wie immer großen Spaß gemacht.
Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank.
Dann für euch natürlich wie immer noch der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle. Auf Facebook und auf Instagram sind wir für euch erreichbar. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder generell das Projekt, was wir hier auf die Beine stellen, dann bewertet uns doch gerne bei der Podcast-Plattform eurer Wahl und dann hören wir uns tatsächlich in nächster Zeit schon wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute skisprungfreie Zeit, erholt euch ein bisschen und bis zum nächsten Mal gilt wie immer, fliegt, soweit es geht.